Transformation to Go, der Podcast von Kraus und Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen freitags über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute zum Thema, welchen Mehrwert liefert Kraus und Partner? Für euch heute im Podcast sind CEO von Kraus und Partner, Dr. Georg Kraus, sowie Senior Marketing Manager Thomas Piskor. Viel Spaß!
Hallo Georg.
Hi Thomas.
Heute mal andere Situation. Normalerweise lädst du dir immer Gäste ein. Heute bist du mein Gast, weil wir ein bisschen über KMP sprechen wollen. Was macht KMP aus? Was ist KMP überhaupt? Und wer könnte da geeigneter sein als du?
Ui, ich habe schon geahnt.
Ja, lass uns doch direkt mal starten. Was ist KMP eigentlich?
Ja, ganz formal sind wir erstmal eine Unternehmensberatung.
Mit dem Ziel, Unternehmen zu beraten.
Das hast du sehr gut jetzt abgeleitet.
Jetzt gibt es ja unterschiedliche Unternehmensberatungen und KMP ist ja, so wie wir das nach innen und nach außen nehmen, schon nochmal differenziert zu sehen zu anderen Unternehmensberatungen. Was macht KMP aus? Warum arbeitet man da? Warum arbeiten Kunden mit uns zusammen?
Du, wenn ich das wüsste, dann wäre ich schon mal schlauer. Also erstmal ist es ja so, dass wenn du sagst, wir beraten Unternehmen, dann kann man das nochmal differenzieren. Also ich habe immer so die drei Kategorien vor mir. Wir beraten Individuen, Teams und Organisationen. Und das sind drei unterschiedliche Blickwinkel drauf. Individuen, das kann eine Führungskraft sein, kann auch ein Mitarbeiter sein, aber in der Regel Führungskräfte, wo wir dann eher im Hintergrund sind, das sind wir so beim Thema Coaching, und Führungskräfte so weit bringen, dass sie mit der Erfahrung, die wir mitbringen, selber leistungsfähiger werden und die Themen, die sie in ihren Organisationen, in ihren Teams vorantreiben wollen, dann besser hinbekommen. Also das sind wir Coaches. Oder Strategieberater im Hintergrund, aber nicht im Vordergrund. Teams, da sind wir dann bei Teamentwicklungen. Da sind wir dann auch bei Neuausrichtungen von Teams. Da sind wir bei Konfliktlösungen innerhalb von Teams. Und dann gibt es Organisationen. Bei den Organisationen gibt es drei Kernthemen. Wo will ich hin mit der Organisation? Wie stelle ich mich auf? Und welche Art der Zusammenarbeit will ich innerhalb der Organisation haben? Also dieses klassische Dreieck, das wir gerne benutzen. Strategie, Struktur, Kultur.
Und es geht aber immer, so wie ich das auch schon mitbekommen habe, eigentlich immer ums Befähigen, egal bei welchem Beratungsprodukt wir, glaube ich, sind. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Ja, also Befähigen ist immer so ein Hauptthema. Was uns so ein bisschen unterscheidet, ist, dass wir nicht als Besserwisser auftreten wollen. Also so die Klugscheißer, die kommen und 500.000 PowerPoint-Folien malen und sagen, so müsst ihr es machen und dann wird's gut. Sondern so ein Stichwort, das uns schon so ausmacht, ist so ein Begriff, den nennen wir Co-Creation. Also natürlich Denglisch, wie sich für jede Unternehmensberatung gehört. Also dieses gemeinsame, partizipative Arbeiten mit den Ressourcen, mit dem Wissen der Organisation und mit unserem Input von außen kneten wir etwas, was dann in der Regel einen gemeinsamen Mehrwert bringt.
Immer mit dem Ziel, die Unternehmen zu verbessern?
Ja, was auch immer der Kunde oder der Auftraggeber braucht. Verbessern ist ja so ein Überbegriff, wo du alles eigentlich darunter subsumieren könntest. Aber eigentlich ist er so gar nicht mal so falsch. Wobei es gibt ja so immer so zwei Gründe, warum du gerufen wirst. So ein bisschen wie beim Arzt. Du kommst manchmal, wenn du Schmerzen hast und du willst eine Linderung, oder du gehst zu einem Fitnesscoach und willst wieder deine Strandfigur dann auch haben. Und beides sind Anliegen. Wir haben Kunden, Unternehmen, die sehr erfolgreich sind und besser werden wollen. Und wir haben Kunden, die ein Problem haben und sagen, wie könnt ihr uns dabei helfen?
Also da sind die Ansätze wahrscheinlich unterschiedlich, können aber auch gleich sein, nehme ich an, ne?
Genau.
Wenn wir jetzt mal so darauf gucken, wie wir im Projekt arbeiten, bei uns arbeiten unterschiedlichste Persönlichkeiten. Wie stellen wir sicher, dass immer der bestmögliche Output rauskommt?
Na, das ist eine sehr, also eigentlich fast die schwerste Frage, die du jetzt
sehr
gestellt
gut
hast.
Ja, wir haben ja noch Zeit.
Jetzt hast du mich quasi wieder voll erwischt. Naja, weißt du, das Dilemma als Unternehmensberatung ist eigentlich ein universelles. Auf der einen Seite brauchst du ja als Mensch, der dann eine Organisation berät, brauchst du ja eine gewisse Expertise. Du willst ja einen Rat geben. Und dann solltest du auch etwas wissen, um einen Rat zu geben. Das heißt, du brauchst Menschen, die viel Erfahrung gesammelt haben, auch Lebenserfahrung gesammelt haben, die die Ausgangssituation bei unseren Kunden verstehen können und dann den Rat geben und die Unterstützung liefern, die dann der Kunde dann auch wirklich braucht. Und das ist halt sehr maßgeschneidert. Da brauchst du Persönlichkeiten mit Erfahrung, die dann unterstützen. Und gleichzeitig willst du auch skalieren als Beratung. Das heißt, du willst auch ähnliche Leistungsangebote entwickeln, die du auch reproduzieren kannst und dann auch in einem anderen Kontext dann auch anwenden kannst. Und der Vergleich mit dem Arzt oder mit dem Fitnesscoach ist eigentlich nicht mal so ein falscher. Auf der einen Seite willst du bestimmte Beratungsleistungen haben, die du allen Unternehmen in ähnlicher Form anbieten willst. Und auf der anderen Seite hast du einen ganz großen Anspruch, genau die Situation vom Kunden zu verstehen und genau die Menschen ihm dann auch anzubieten, die genau die Experten sind, um das zu lösen.
Kommt mir gleich eine Frage, Stichwort Anspruch. Welcher Anspruch ist höher? Der vom Kunden oder unser eigener Anspruch?
Ja, immer der vom Kunden. Ja, wobei, jetzt hast du mich auch wieder ertappt. Was heißt jetzt Anspruch? Wir haben so bei uns auch einen Satz, der ist eigentlich sehr spannend. Wieder so ein denglischer Satz. Never trust your client. Der ist, da muss man aufpassen, dass der nicht überheblich wird. Aber es ist schon manchmal so, dass unsere Kunden mit Symptomen kommen, die Ursache aber eine andere ist. Und die Gefahr ist dann, wenn du direkt auch mit einer Lösung auf das Symptom springst und nicht wirklich das Problem gelöst hast. Also so dieses klassische Beispiel, das ich gerne bringe von dem Arzt. Der Patient kommt mit Knieschmerzen und du versuchst die Knieschmerzen direkt zu behandeln, anstatt dir den Patienten als Ganzen anzuschauen, feststellst, dass er vielleicht massives Übergewicht hat und vielleicht die Schwerkraft das Problem ist, das auf die Knie drückt und so eine ganz andere Lösung vielleicht angebracht wäre.
Da wäre jetzt gleich die nächste Frage, wenn man so darüber nachdenkt, könnte man ja sagen, okay, wir wollen erstmal den Kunden zufrieden machen und behandeln das Thema, was er uns vorgibt, so, dass wir es abarbeiten und dann müsste er zufrieden sein. Nur ich habe es von innen heraus ja, nehme ich so wahr, dass unser Anspruch eigentlich ist, eben das, was du beschrieben hast, diese Symptome gar nicht, also die schon zu berücksichtigen, aber eher dann darauf einzugehen, was wirklich das Problem ist und das dann herauszufinden. Und ich glaube, dass das eher unser Anspruch ist, oder?
Absolut.
Also unser Anspruch ist ja wahrscheinlich, wir wollen euch helfen und wir nehmen eure Probleme, eure, was auch immer der Kunde hat, das nehmen wir alles ernst, aber vertraut uns mit unserer Expertise, dass wir nochmal einen tieferen Einblick darin haben.
So, und da bist du wieder in dem gleichen Dilemma. Manche wollen halt nur die Salbe für das Knie und andere sind bereit, vielleicht auch eine Diät zu machen und an ihrem Gewicht zu arbeiten. Und es ist immer die Kunst, Beratung hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, mit sich einlassen auf etwas, auch dem Experten so in eine Art von Ringen, um die beste Lösung dann auch zu gehen. Und ich merke immer, die Projekte sind die besten, wenn so nach einer kurzen Kennenlernphase so ein Grundvertrauen zwischen Externem und Internen entsteht. Und am Ende des Tages, was ist der Mehrwert des Externen? Jetzt neben der Ressource ist es, blinde Flecken eventuell aufzudecken, eine andere Perspektive auf den Sachverhalt zu haben und eventuell auch Wissen einzubringen, das einem hilft, eine bessere Diagnose und eine bessere Therapie dann letztendlich auch zu entwickeln. Und dieses sich einlassen auf einen Prozess, wenn uns das gelingt, dann sind es immer ganz coole Projekte. Und immer dann, wenn wir ein reiner Dienstleister sind, der nur etwas abwickelt, sind wir in der Regel nicht so gut.
Ich würde gerne nochmal auf das Vertrauensthema eingehen, weil ich würde jetzt behaupten, jeder, der eine Unternehmensberatung hinzuzieht, wenn wir jetzt mal eine Restrukturierung oder so außen vor lassen, der ist ja schon den ersten Step gegangen und beweist ja durch dieses Entgegenkommen, ich brauche Hilfe oder ich möchte Unterstützung haben, wie auch immer, gibt er ja schon preis, dass er jemandem vertraut. Er könnte ja auch das nicht machen. Da ist doch die erste Basis sowieso schon gegeben. Oder würdest du sagen, das ist...
Nee, nicht nur. Es gibt oft eine klare Erwartung, das und das will ich, dass ihr jetzt ausführt. Und dann ist es ein Auftrag in Richtung bestimmte Leistungen einfach zu erfüllen und abzuwickeln. Und da ist dann halt so ein klassisches Kunden-Lieferanten-Verhältnis mit einer klaren Leistungsbeschreibung, was gemacht werden muss. Und die muss dann halt dann erfüllt werden. Und dann würden jegliche Nebendiskussionen über, eigentlich sehen wir das so oder so, man müsste es so machen, eher sogar als irritierend und als, wollen die mir jetzt noch was anderes verkaufen? Wollen die jetzt irgendwie nochmal den Auftrag verändern? Ich habe doch klar gesagt, was ich brauche. Also auch da wieder die Analogie zum Arzt, in dem Fall zum Zahnarzt, ja. Der Zahnarzt sagt, ich würde dir vorschlagen, jetzt hier eine Krone drauf zu machen, kostet 5.000 Euro. Glaubt man jetzt dem Zahnarzt, dass man die Krone braucht, oder denkt man sich vielleicht, will der mir jetzt noch mal was anderes andrehen? Und immer dann, wenn Vertrauen da ist, dann ist der Dialog und die Auseinandersetzung mit Symptom, Problem, Ursache eine ganz andere, als wenn man in einem Kundenlieferantenverhältnis ist.
Wie oft kommt sowas vor, Kundenlieferantenverhältnis? Also so klassisch, wie du es jetzt beschrieben hast?
Ein Drittel aller Fälle. Okay. Ja, und da knabbern wir natürlich immer und versuchen auch mit dem Kunden dann dieses Vertrauen herzustellen. Aber auch das ist halt Teil unseres Jobs, dass manchmal Menschen aus einer Welt kommen, wo sie eine andere Erwartung einfach haben an Beratung.
Ja, und wie gehen wir mit Situationen um, wo... Das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber wo man als Unternehmensberater nicht unbedingt direkt erwünscht ist. Also wie geht man mit den Leuten, wie kommt man mit denen in Kontakt? Also irgendwer beauftragt ja eine Unternehmensberatung wie K&P. Und das ist ja bestimmt nicht in jedem Sinne von den Mitarbeitern, die da arbeiten. Wie brechen wir sowas auf und zeigen den Leuten, dass eine Unternehmensberatung nicht einfach nur dieses klassische Schema von Unternehmensberatung kommt und dann werden erstmal 50% der Belegschaft entlassen. Wie bricht man Vorurteile auf, dass das eigentlich cool ist, in einer Co-Creation mit einer Unternehmensberatung Dinge zu erreichen, zu entwickeln, neue Strategien auszuarbeiten? Wie kriegt ihr das hin?
Also was uns wirklich hilft, ist in der Zwischenzeit unser Ruf. Ich meine, wir sind jetzt nicht erst seit gestern auf dem Markt, sind jetzt weit über 30 Jahre, wo wir schon in vielen, 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 vielen Unternehmen unterwegs waren. Und wenn wir irgendwo hinkommen und Menschen uns dann googeln oder über Netzwerke sich über uns informieren, dann kommt es ja relativ schnell raus, dass wir einen anderen Ansatz haben, dass wir einen Ansatz des gemeinsamen Vorgehens haben. Und das hilft schon mal sehr. Und das Zweite ist, und das ist sehr schwer so genau auf den Punkt zu bringen. Und das ist letztendlich auch eine Folge von, ich sag's mal, jahrelanger interner Personalauswahl und Personalentwicklung. Wir haben eigentlich keine Menschen, die autistische Nerds sind, die quasi ohne Verständnis dessen, was um sie herum passiert, nur die Sache vorantreiben. Wir haben echt gute Typen. Kann man sagen. Wir haben Menschen, die, wenn sie irgendwo in einen Raum kommen, nicht als störendes Element gesehen werden, sondern mit denen man gerne redet, denen man gerne zuhört, die aber auch selbst gerne zuhören und verstehen wollen. Und das ist so ein Chemie-Ding, das kannst du nicht beschreiben. Das haben Menschen oder nicht, und darauf haben wir immer viel, viel Wert gelegt, dass Menschen bei uns arbeiten, die einmal so diese Lust haben, also dieses helfende Thema haben, das auch ausstrahlen. Und wenn du das kombinierst mit so einem positiven Persönlichkeitsmerkmal und dann nochmal mit einer gewissen Cleverness, wenn du diese drei Attribute hast, dann ist es schon fast schwer, dass die Leute dich abstoßen.
Was würdest du sagen, was ist schwieriger, den Neukunden zu überzeugen oder ein langes Verhältnis mit einem Bestandskunden aufzubauen? Weil der Bestandskunde kennt dich, kennt uns, kennt jeden Berater, also je nachdem, den Berater, der gerade auf dem Projekt ist, kennt den und hat ja eine Erwartungshaltung. Das hat der Neukunde noch nicht, aber da muss man natürlich am Anfang erstmal in Vorleistung gehen. Was würdest du da sagen?
Du, beides hat sein Licht und Schatten. Ja. Ich habe Menschen, Führungskräfte, durch ihr komplettes Berufsleben begleitet. Wir sind gemeinsam alt geworden, kann man sagen. Wo ich Menschen durch verschiedene Berufsstationen dann auch begleitet habe, die mich dann auch immer in ihre neue Position, Job, Firma dann auch mitgenommen haben. Und so ein bisschen ist die Gefahr, da ist natürlich ein hohes Vertrauen da und gleichzeitig ist es dann fast schon so wie ein altes Ehepaar. Man kennt seine gegenseitigen Macken und lässt einen dann vielleicht auch eventuell in Ruhe und akzeptiert die dann auch als Berater, was es einen bequem macht. Man weiß gleich, was zu tun ist, man ist in einem guten Verhältnis. Eventuell kann es dann passieren, dass man dann als Coach und Begleiter aufhört, seinen Partner, Kunde in dem Fall weiterzuentwickeln, weil man ihn in dieser Rolle so kennengelernt hat und selber blind wird für seine eigene Entwicklung. Das ist dann eine Gefahr, das stimmt.
Das glaube ich. Also gerade, da, wenn du jetzt sagst, du hast Leute ihr ganzes Berufsleben begleitet, dann entsteht da ja schon sowas wie eine Freundschaft.
Ja,
und
eindeutig.
Freunden
ja.
aufzuzeigen, was sie vielleicht nicht gut machen oder was sie falsch machen, ist ja viel schwieriger als das, was du eingangs gesagt hast, als extern auf etwas drauf gucken, um da dann ja zu sagen, ey, mach das lieber anders, weil so ist es richtig.
Was wir da intern machen, ist, dass wir in bestimmten Abständen interne Supervision machen, indem wir uns die Situation mal gegenseitig erzählen. Und dann passiert es dann schon, dass dann auch so Rückmeldungen kommen. Georg, jetzt aber das, was du da machst, das ist ja mehr quasi wie mit einem Kumpel beraten, anstatt jetzt hier ihm auch vielleicht auch nochmal zu helfen und den Finger in die Wunde zu legen, wo es vielleicht gerade notwendig wäre. Und auch diese Symbiosen können entstehen und entstehen. Und eigentlich ist die Supervision dann so ein gutes Mittel, um die wenigstens mal zu hinterfragen und zu gucken, was dann für den Kunden das Beste wäre in der Situation.
Und was wird da gemacht? Also für mich gibt es ja nur zwei Szenarien. Nach einer Supervision steht fest, wir machen das so weiter oder ich bin nicht mehr der geeignete Sparring für denjenigen. Ich lasse mich durch jemanden anderen intern austauschen oder vielleicht auch extern, weiß ich nicht.
Auch das kann passieren. Der Austausch eher selten.
Mhm. Intern oder extern?
Also, dass ein anderer Kollege von mir, Kollegin von mir, dann mit den Kunden in der Beratung dann weiter begleitet, eher selten, weil der Kunde das nicht will. Der Kunde will ja einfach so diese Beziehung haben. Aber was dann eher passiert, ist, dass wir dann sagen, da sollten wir nochmal ein Tandem reinnehmen, einen anderen Menschen von uns auch in die Mitberatung reinnehmen und dadurch einen anderen Blickwinkel noch reinbringen.
Mhm. Also schon das Freundschaftliche immer außen vor gelassen, eher den Kunden dann wieder in Fokus stellen, egal wie gut man sich mit dem versteht. Das ist ja alles schön und gut, aber trotzdem muss es ja nicht der beste Weg sein.
Ja, stimmt. Und gleichzeitig bringt es natürlich auch große Vorteile, weil man ohne Umwege, weil das Vertrauen so da ist, direkt auch Themen ansprechen kann und keine Sorge haben muss, es anzusprechen. Ja, weil also meine Kunden-Freunde, die ich habe, eigentlich erwarten die sogar das von mir. Dass ich, komm jetzt, sag mal, wo habe ich jetzt ein Problem? Also wie gesagt, es kann passieren, aber ich würde sagen, die Regel ist eher, dass es es sogar einfacher macht, ihn auf Fehlentwicklungen hinzuweisen.
Das andere Extrem, würde ich jetzt sagen, ist, sowas sind wir manchmal zu forsch, dass wir Dinge ansprechen, wo es vielleicht noch nicht die Zeit für ist oder die wir nicht ansprechen dürfen, es dann aber machen und dann ein Vertrauensverhältnis sich nie aufbauen kann.
Die Dosis macht das Gift.
Mhm.
Und so ist es auch mit Feedback. Und das ist eigentlich fast schon eine Kunst, die du nicht genau beschreiben kannst. Fast schon Alchemie. Welche Dosis führt noch dazu, dass der Mensch oder die Organisation es aufnimmt und positiv verarbeitet? Wo ist es zu gering, dass es ein kurzes Schütteln gibt und dann macht man weiter wie gehabt? Und wo ist es zu hoch, dass Abwehrmechanismen entstehen und man sich gegen dieses Medikament dann wehrt? Und wer ist dann die erste Zielgruppe in dem Wehren? Nämlich der Berater selber, der dann ausgespuckt wird.
Das heißt, am Anfang gibt es eine hohe Volatilität in Beratungsprojekten, weil man noch nicht weiß, wo man steht und wie man was kommunizieren darf?
Das kann passieren, dass man die Dosis nicht richtig erwischt. Ja, typischerweise ist man zu zaghaft am Anfang. Aber es hängt so ein bisschen, wenn ich jetzt mal so intern schaue, vom Persönlichkeitsprofil der Berater ab. Manche sind ein bisschen vorsichtiger und erhöhen die Dosis über die Zeit. Ich bin eher jemand, der zu forsch reingeht und manchmal vielleicht eine Empörung schon auslöst, wo ich denke, oh, da hätte ich vielleicht noch mal eine Woche oder zwei warten sollen, bevor ich so eine andere Perspektive mit reinbringe. Tendenziell sind wir eher ein bisschen forscher, aber ansonsten hängt schon ab von dem Menschen, der dann hingeht.
Obwohl beide Wege zum Ziel führen können, ne?
Oder nicht.
Oder halt auch nicht, genau. Ja, beim einen ist es schneller zum Ende gekommen, beim anderen später. Also wenn du gleich am Anfang mit der Tür ins Haus fällst und das schmeckt demjenigen nicht, der dir gegenüber sitzt, ja, dann sitzt er halt sofort wieder ohne Projekt da. Und wenn du es zu sanft angehst, dann schleicht sich das eher so über die Zeit dann aus, ne? Dass dein Gegenüber dann denkt, ja, irgendwie
was bringt er jetzt?
Macht er doch gar nichts.
Aber tendenziell sind unsere Beratungsprojekte nicht mit dem Ende des Beratungsprojekts auch zu Ende. Das heißt, die Mandate gehen in der Regel dann auch ins nächste Projekt und übernächste. Weil genau dieser Eindruck auch als Mehrwert, das wird genau als Mehrwert gesehen. Hey, das sind Menschen, die haben einen anderen Blick und die helfen mir. Und im nächsten Projekt sind wir in der Regel wieder mit dabei.
Muss dann aber nicht unbedingt in der gleichen Abteilung oder was auch immer
sein. Je nachdem, was dann halt wieder ansteht.
Georg, vielen Dank, dass du diese Fragen alle beantwortet hast. Spannend, deine Sichtweise mal zu hören, wie du KMP siehst, wie du es beschreibst, wie wir von innen heraus agieren. Danke dir.
War mir ein Vergnügen.
Das war die Episode zum Thema Welchen Mehrwert liefert Kraus und Partner? Mit Dr. Georg Kraus und Thomas Piskor. Produktion und Schnitt Sascha Fielor von Feinton. Wenn euch diese Episode oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Vanessa Griebel, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.